Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Zelzal. An einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit, sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 26. März 2022, gleich dem 6. Farvardin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Wachstum der Spiritualität und der menschlichen Moral«, zeitgleich mit dem Wachstum der Natur. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz-Fest, historisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Iran wird Israels Einfluss im Persischen Golf niemals tolerieren. Iran, saudi-kuwaitisches Abkommen zur Erschließung des Orash-Gasfeldes im Persischen Golf illegal. Ölpreise steigen nach jemenitischen Vergeltungsangriffen auf saudische Einrichtungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Iran wird Israels Einfluss im Persischen Golf niemals tolerieren. Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat das Festhalten der Islamischen Republik an ihren roten Linien in Bezug auf die Palästina-Frage bekräftigt und erklärt, Teheran werde niemals israelischen Einfluss jeglicher Art in der Region des Persischen Golfs tolerieren. In unseren guten Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, vergessen wir unsere roten Linien in Bezug auf die Palästinenserfrage nicht. Wir werden keinen israelischen Einfluss im Persischen Golf akzeptieren und regionale Staaten sind gegen die Normalisierung der Beziehungen zu Israel, sagte Amir Abdullahian am Freitag in einem exklusiven Interview mit dem Fernsehsender Al-Mayadin. Der Minister sagte, Israel befinde sich derzeit in einer sehr schwachen Position und durchlaufe eine Vielzahl von Problemen. Der Beweis dafür, sagte er, sei erbracht worden, als die palästinensische Operation Al-Quds-Schwert im vergangenen Jahr dem zerbrecherlichen israelischen Regime einen schweren Schlag versetzte. Iran, saudi-kuwaitisches Abkommen zur Erschließung des Orash-Gasfeldes im Persischen Golf illegal. Iran gab an, es behalte sich das Recht vor, im Gasfeld Orash im Persischen Golf zu bohren und erklärte, dass ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Kuwait zur Förderung von Gas auf dem gemeinsamen Feld illegal sei. Das Orash-Ad-Durra-Gasfeld ist ein gemeinsames Feld zwischen Iran, Kuwait und Saudi-Arabien. Teile davon befinden sich in Gebieten zwischen Iran und Kuwait, deren Wassergrenzen nicht definiert wurden, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Samstag. Nach internationalen Vorschriften und Verfahren muss jede Maßnahme zum Betrieb und zur Entwicklung dieses Feldes durch Koordination und Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern erfolgen. Daher widerspricht der jüngste Schritt von Kuwait und Saudi-Arabien im Rahmen eines Kooperationsdokuments den derzeitigen Verfahren und früheren Verhandlungen und ist illegal. Es hat keine Auswirkungen auf den rechtlichen Status des Feldes und wird von der Islamischen Republik Iran nicht genehmigt. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung sagte die Kuwait Petroleum Corporation, der Energieminister des Landes habe mit seinem saudischen Amtskollegen ein Dokument zur Entwicklung des Gasfelds unterzeichnet. Wie sie schon oft erklärt hat, ist die Islamische Republik bereit, Verhandlungen mit den Nachbarländern Kuwait und Saudi-Arabien über die Ausbeutung des gemeinsamen Feldes aufzunehmen, fügte Khatib Zodeh hinzu. Ölpreise steigen nach jemenitischen Vergeltungsangriffen auf saudische Einrichtungen. Die Rohölpreise sind in die Höhe geschnellt und haben die 120 US-Dollar-Marke überschritten, als Berichte über Raketen- und Drohnenangriffe der jemenitischen Streitkräfte und der Volkskomitees gegen Öllagerstätten in Saudi-Arabien die Besorgnis über Versorgungsengpässe neu entfachten. Die Nachricht spannte den bereits volatilen Ölmarkt, der von Versorgungsrisiken wegen dem Russland-Ukraine-Konflikt überschattet ist, zusätzlich an. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur IEA, bekräftigte am Donnerstag die Bereitschaft der IEA, bei Bedarf weiteres Öl aus Notreserven freizugeben. Birol fügte hinzu, dass die IEA-Mitgliedsländer versuchen, ihre Importe von russischem Öl und Gas radikal zu reduzieren. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte in einer vom arabischsprachigen Fernsehsender Al-Masira ausgestrahlten Erklärung, dass jemenitische Truppen qualitativere Schläge durchführen werden, um die lähmende Blockade durch Saudi-Arabien zu durchbrechen, und betonte, dass sie nicht zögern werden, ihre Militäroperationen auszuweiten, bis die von Saudi-Arabien geführte Aggression aufhört und die Blockade vollständig aufgehoben ist. Stunden später haben saudische Kampfflugzeuge frische Luftangriffe auf Wohngebiete in verschiedenen jemenitischen Provinzen durchgeführt, wodurch mehrere Zivilisten ihr Leben verloren. Der saudische Krieg hat alle Aspekte des zivilen Lebens im Jemen beeinflusst, einschließlich des Gesundheitssystems, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Israelische Luftangriffe auf Syrien sollen Moskau zur Reaktion provozieren. Der russische Botschafter in Syrien, Alexander Efimov, hat die israelischen Luftangriffe auf verschiedene Ziele in Syrien entschieden verurteilt und erklärt, dass die Luftangriffe darauf abzielen, Moskau zu provozieren, auf die unaufhörlichen Aggressionen gegen das vom Krieg verwüstete arabische Land zu reagieren. Efimov merkte an, dass die israelischen Angriffe darauf abzielen, die Spannungen zu eskalieren und es dem Westen zu ermöglichen, militärische Aktivitäten in Syrien durchzuführen. Diese Äußerungen sind eine der stärksten russischen Verurteilungen der israelischen Operationen in Syrien. Israel zielt häufig auf militärische Stellungen in Syrien ab, insbesondere auf die der Widerstandsbewegung Hezbollah, die eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der syrischen Armee in ihrem Kampf gegen vom Ausland unterstützte Terroristen gespielt hat. Das Regime in Tel Aviv verschweigt größtenteils seine Angriffe auf syrische Gebiete, die viele als reflexartige Reaktion auf die zunehmenden Erfolge der syrischen Regierung bei der Bekämpfung des Terrorismus betrachten. Israel ist seit dem Ausbruch der vom Ausland unterstützten Militanz in Syrien im März 2011 ein wichtiger Unterstützer terroristischer Gruppen, die sich der Regierung von Präsident Bashar al-Assad widersetzen. Tag 31. Russland erklärt erste Phase der Militäroperation in der Ukraine für abgeschlossen. Russland hat erklärt, dass es die Hauptziele erreicht hat, die es in der ersten Phase seiner militärischen Sonderoperation gegen die Ukraine angestrebt hat, und konzentriert sich nun auf die Befreiung der Donbass-Region, während der Konflikt in seinen zweiten Monat eintritt. In einer Erklärung vom Freitag teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die vom Russland unterstützten Streitkräfte nun 93% der ukrainischen Region Luhansk und 54% der Region Donetsk kontrollieren, die beiden Gebiete, die zusammen den Donbass bilden. Die Hauptziele der ersten Phase der Operation wurden im Allgemeinen erreicht, sagte Sergei Rutskoy, Leiter der Hauptoperationsdirektion des russischen Generalstabs. Das Kampfpotenzial der Streitkräfte der Ukraine wurde erheblich reduziert, was es ermöglicht, unsere Kernanstrengungen auf das Erreichen des Hauptziels, der Befreiung des Donbass, zu konzentrieren, fügte Rutskoy hinzu. Rutskoy sagte ferner, das russische Militär habe zunächst erwogen, seine Operation nur auf den Donbass zu beschränken, sich aber stattdessen dafür entschieden, durch die Ukraine zu ziehen, um ihre militärische Infrastruktur zu beschädigen und die Streitkräfte daran zu hindern, in den Osten zu ziehen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In der Ukraine nimmt der Krieg seinen vorhersehbar fruchtbaren Verlauf. Vermutlich bereits weit über 10.000 Tote unter Militärs auf beiden Seiten und in der Zivilbevölkerung, die von den hoffnungslos unterlegenen Kiewer-Truppen überall im Land als Schutzschild hergenommen wird. Jetzt plant US-Präsident Biden eine gemeinsame Front von NATO, EU und G7 gegen Russland, insbesondere für den Fall russischer Angriffe mit ABC und Cyberwaffen. Aber der neue Mitte-Bundesvorsitzende Christoph Hörstel warnt im Gespräch mit uns vor einer False Flag Operation, einem Angriff unter falscher Flagge. Heute hören Sie den fünften und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörstel, lassen Sie uns zum Schluss kommen und wie immer Sie darum bitten, uns eine Perspektive für die Zukunft des Landes zu liefern.
Jan, lassen Sie mich ganz kurz zwei Dinge skizzieren. Im Atomvertrag hat der Iran jetzt in den Verhandlungen tatsächlich einen positiven Punkt. Die Amerikaner wollen den Vertrag mehr als der Iran, das ist ganz was Neues, und sind bereit, erheblich entgegenzukommen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Revolutionsgarden von der Terrorliste gestrichen werden und dass Milliardenbeträge, die eingefroren sind, noch aus Schahzeiten zum Teil, an den Iran gezahlt werden. Israel tobt und wütet und kann nichts dagegen machen. Positive Seite dieses schrecklichen Konflikts in der Ukraine. Der andere Punkt ist tatsächlich, dass der deutsche Widerstand sich formiert. Ich habe gestern Angebot einer Firma bekommen, die mit 11 Flugzeugen über Deutschland fliegen wird, und die Banner dürfen wir dann beschreiben. Das bin ich gerade dabei zu organisieren. Und es gibt tatsächlich auch Gesprächsbereitschaft auf der russischen Seite, die mich freut, die auch dringend notwendig wäre. Also bin ich übermorgen in Moskau für meine Friedensaktion. Aber jetzt für die nächste Zeit ist glasklar, dass der Westen merkt, es geht ihm an den Kragen in der Ukraine, weil die Ukraine nur noch deswegen steht, weil da westliche Berater herumlaufen und der Westen eindeutig signalisiert hat, wir machen alles, damit ihr nicht verliert. Weil die Ukraine nicht begriffen hat, dass sie bloß Kanonenfutter ist für Washingtons fiese Weltbeherrschungspläne. Und das bedeutet, es gibt in den nächsten Wochen vermutlich gar keine Lösung. Und wenn es eine schnellere Lösung gibt, dann liegt es daran, dass der Widerstand in den westlichen Bevölkerungen so anwächst, dass die Regierungen nicht mehr in der Lage sind, ihre nazifreundliche Ukraine-Politik voranzutreiben und hier mit gewaltigen Aufrüstungen Russland einzuschüchtern. Das wird dann eben nicht mehr gehen. Gerade jetzt ist eine Stunde ungefähr alt die Nachricht, dass hunderte deutsche Politiker, Intellektuelle und so weiter gegen die gewaltige historische Aufrüstung nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland protestieren und das nicht wollen. Gott sei Dank. Die Menschen stellen sich auf die Hinterbeine. Ich spüre das. Wir kriegen diese Hundertschaften Freiwillige. Das ist einfach toll. Und da sehe ich Rettung herkommen. Das ist aber knallhart und man weiß gar nicht, wie weit die Gegenseite bereit ist zu gehen. Also ich meine Washington, ob sie bereit sind, zum Beispiel Köpfe des Widerstandes hier zu ermorden. Auch das wird eine wichtige Frage sein, tatsächlich. So ernst ist das eben. Und deswegen ist eines glasklar. Wenn das so weitergeht, landen wir im Atomkrieg, denn Russland darf gar nicht nachgeben, ich habe das geschildert. Der Westen will es nicht, weil er seine Weltbeherrschungspläne in Gefahr sieht. Und die einzigen, die die Rettung bringen könnten, das sind aufmüpfige Bevölkerungen, die werden unterdrückt. In den USA schon immer blutig, hier in Europa ist man etwas anders. Aber wer weiß, wie lange das noch hält. Keine Ahnung, keine Garantien. Wir stehen am Abgrund. Und das ist leider Gottes mein letztes Wort heute.
Vielen Dank, Herr Hörstel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorocki.
Ja, danke.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Faraj Ali Pur mit dem Titel Bahari, das heißt Frühlingshaft.
Gulum o bahar
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Wachstum der Spiritualität und der menschlichen Moral zeitgleich mit dem Wachstum der Natur. Bleiben Sie dran!
Der Frühling ist eine sehr gute Zeit für den Menschen, um sich von der Natur inspirieren zu lassen und sein kostbares Juwel, nämlich seine Fitra oder seine von Gott gegebene Natur, unsere Urseele, die nach ihrem Schöpfer und der Vollkommenheit sucht, zu entdecken und ihre Spiritualität und moralischen Tugenden noch mehr zu fördern. Liebe Zuhörer, in diesem Teil unserer Beitragsreihe zum iranischen Neujahr 1401 möchten wir mit Ihnen über die Entwicklung der Spiritualität und der menschlichen Moral sprechen, gleichzeitig mit dem Erwachen und Gedeihen der Natur im Frühling. Ja, mit dem Beginn des Frühlings und der Wiederbelebung der Natur, es ist sehr angebracht, dass auch wir Menschen Spiritualität und Moral in uns wiederbeleben und härter daran arbeiten, um unseren Glauben zu stärken, moralische Tugenden zu erwerben und rechtschaffene Taten zu vollbringen. Eines der großen Zeichen des Schöpfers ist die glorreiche und majestätische Zurschaustellung seiner Macht und Barmherzigkeit, die er zu Beginn des Frühlings mit einer sehr genauen und prachtvollen Beschaffenheit vor den Augen von uns Menschen hervorbringt. Die erwachende Frühlingsnatur ist eines der großen Zeichen Gottes, des Schöpfers, die eine große Sammlung von Bekenntnissen, Botschaften, Zeichen und froher Kunde ist und sogar Ehrfurcht und Mahnung enthält. Dank dem allmächtigen Gott haben wir nun den Frühlingsbeginn und den Beginn der Erneuerung der Natur wieder erreicht. Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir den Frühling erreichen, ist es angebracht zu fragen, was Gott, der alleinige Schöpfer, von uns erwartet und wie wir diese Gelegenheit, die sich ergeben hat, nutzen können. Mit der Ankunft des Frühlings erwartet unser allmächtiger Schöpfer auch, dass wir Menschen das Erwachen und Aufleben der Natur mit all seiner Komplexität und Schönheit spüren und erkennen, dass derjenige, der das Leben erschafft und die Toten erweckt, nur Gott, der Allmächtige ist. Er zeigt zudem im Frühling seine unerschütterliche Barmherzigkeit und Liebe, damit auch wir unter unseren Mitmenschen Liebe verbreiten. Der Frühling ist die Manifestation der Barmherzigkeit und Großzügigkeit Gottes. Deshalb lädt der heilige Koran im Vers 50 der Sura Rum jeden ein, die Zeichen der Barmherzigkeit Gottes zu beobachten. Es heißt: Schau dann auf die Spuren von Allahs Barmherzigkeit, wie er die Erde nach ihrem Tode belebt. Wahrlich, derselbe wird auch die Toten erwecken. Denn er hat Macht über alle Dinge. Wir Menschen haben, seitdem wir uns selbst erkannt haben, schon immer nach besseren Lebensumständen gestrebt. Manches Mal, um eine der Notwendigkeiten des Lebens bereitzustellen oder um einen sozialen Erfolg zu erzielen, manches Mal, um einen spirituellen Zustand zu erreichen oder um mehr Wissen zu erwerben und manches Mal, um mehr Komfort und Vergnügen zu finden. Wir haben uns immer bemüht und dachten, dass all dies nützlich und effektiv ist, um eine bessere Situation zu schaffen. Wenn wir diese Bemühungen, die den kleinen und großen Dingen des Lebens gewidmet sind, in unserem Kopf umherschwirren, werden wir sehen, dass keine von ihnen uns letztendlich wahres und ewiges Glück gebracht hat. Und da wir Menschen in allem wahre Vollkommenheit suchen, bringt uns keines dieser Dinge zum ultimativen Ziel und zu der Vollkommenheit, die uns zufriedenstellt. Die gottsuchende Natur oder Fitra, also die Urseele von uns Menschen, strebt nach wahrer Vollkommenheit und Frieden. Wir Menschen können leicht erkennen, dass wir im ganzen Leben stets nach Vervollkommnung suchen und dass alle menschlichen Aktivitäten in diese Richtung gehen, aber oft suchen wir aufgrund der Anziehung zu materiellen und begrenzten Dingen die Vollkommenheit in diesen und setzen sie als unsere Ziele fest. Doch nachdem wir sie erreichen, sehen wir, dass unser Durst nach Vollkommenheit nicht gestillt wurde und wir nicht zur Ruhe gekommen sind. Daraufhin sehen wir Vollkommenheit in einer anderen Sache und streben erneut danach. Und nachdem wir sie erreicht haben, erkennen wir erneut, dass unsere Suche nach Vollkommenheit nicht zu einem Ziel gekommen ist und wir wieder eine höhere Vollkommenheit anstreben. Und dieser Prozess geht immer so weiter. Daraus schließen wir, dass wir Menschen immer nach absoluter Vollkommenheit und der Quelle und dem Ursprung des Vollkommenen suchen, also nach Gott, dem Schöpfer. Die Wahrheit ist, dass der Status der Dienerschaft und die Annäherung an Gott, den Schöpfer der Menschheit, dem menschlichen Verlangen nach Vollkommenheit entspricht. Daher ist die Dienerschaft die wichtigste Position für den Menschen. Der Heilige Koran nennt die Anbetung Gottes auch das einzige Ziel der menschlichen Schöpfung, denn der Mensch kann der Kalif und Nachfolger Gottes auf Erden werden, indem er Gott anbetet und ihm nahe ist und die Gebote und Verbote seines Herrn befolgt. Und was ist höher als das Kalifat Gottes auf Erden? Sicherlich ist ein besseres Verständnis über die Art und Weise der Nähe zu Gott sehr wichtig, da diese sowohl unser Wissen über uns selbst und unsere hohe Position im Weltsystem erweitert, als auch uns motiviert, voranzugehen auf diesem Weg. Wenn der Mensch sich nicht als vergessenes und verlassenes Teilchen in einer Ecke dieser großen Welt betrachtet und seine Fähigkeiten gut kennt, wird er niemals bereit sein, das kostbare Juwel seiner Existenz billig zu verkaufen. Im Heiligen Koran, in der religiösen Literatur und in den islamischen Überlieferungen ist das höchste Ziel des Menschen die Annäherung an Gott. Jemand, der an Gott und das Jenseits glaubt, weiß, dass er für all sein Handeln in dieser Welt Verantwortung trägt. Also gehorcht er Gottes Geboten und Verboten und strebt danach, rechtschaffene Taten zu vollbringen. Der Heilige Koran erachtet es in Vers 110 der Sura Al-Kahf für möglich, durch rechtschaffene Taten die Nähe zu Gott zu erreichen und dem allmächtigen Gott zu begegnen. Und es heißt: Möge denn derjenige, der auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, gute Werke tun und keinen anderen einbeziehen in den Dienst an seinem Herrn. Wie bereits erwähnt, werden die Dienerschaft für Gott und die Nähe zu ihm sowie der Glaube an Gott zusammen mit rechtschaffenen Taten von unserem Schöpfer angenommen. Und Glaube und rechtschaffenes Handeln liefern zusammen die Mittel für menschliches Glück und Erlösung. Im Vers 7 der Sure Baryena, zu Deutsch, der klare Beweis, heißt es: Wahrlich, diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, sind die Besten der Geschöpfe. Gott, der Allmächtige, bezeichnet diejenigen, die glauben und versuchen, aufrichtig zu handeln, als die besten Geschöpfe und verspricht ihnen eine große Belohnung. Im Vers 8 derselben Sure sagt er: Ihr Lohn bei ihrem Herrn sind die Gärten von Eden, durcheilt von Bächen, ewig und immerdar werden sie darin verweilen. Allah hat Wohlgefallen an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an ihm. Dies ist für den, der seinen Herrn fürchtet. Im Islam gelten ethisches und moralisches Handeln als die höchste rechtschaffene Tat, die den Rahmen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens eines jeden Muslims bildet. Wer also im Kreis der Anbetung Gottes sein möchte, muss sein Leben auf der Grundlage der islamischen Ethik und der moralischen Ratschläge des Heiligen Koran gestalten. Je mehr ein Mensch seinen Mitmenschen gegenüber die Manifestationen Gottes mit richtiger Moral und rechtschaffenen Taten und gutem Verhalten zeigen kann, desto mehr wird er sich spirituell Gott nähern, so dass er die Farbe Gottes annimmt. Und wie der Heilige Koran so schön sagt, ist keine Farbe schöner als die Farbe Gottes. Im Vers 138 der Sure Al-Baqarah, die Kuh, heißt es: Dies ist die Farbe Gottes, und gibt es jemanden noch schöneren als den, der sich mit der Farbe von Gott färbt? Und wir sind diejenigen, die seine Diener sind. Abschließend möchten wir noch Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörerfreunde, auf die Tatsache lenken, dass jemand, der ein wahrer Diener Gottes sein will, mit moralischen Tugenden geschmückt sein und dem Weg der Gottesdienerschaft folgen muss. Moralische Tugenden erhöhen den Status des Menschenseins und der menschlichen Dienerschaft. Deshalb hat Gott den heiligen Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, als ein klares Beispiel und ein Modell der Moral sowie als einen perfekten Menschen für die Gesellschaft bezeichnet und erwählt. In Vers 4 der Sure Al-Qalam, das Schreibrohr, die an den heiligen Propheten des Islam gerichtet ist, sagt er: Und du verfügst wahrlich über großartige Tugenden. Ja, in der Tat hat der Prophet, der für die Mission, die muslimische Umma zu leiten, verantwortlich ist, das höchste Maß an Moral, um jeden Menschen vor Unwissenheit, Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Nachlässigkeit und Ignoranz zu bewahren und zu Anbetung, Dienerschaft und Moral und letztendlich Glück und Erlösung zu führen. Der Frühling ist also eine sehr gute Zeit für den von der Natur inspirierten Menschen, um sein kostbares Juwel auf der Suche nach Gott und Vollkommenheit zu entdecken und seine Spiritualität und seine moralischen Tugenden noch mehr zu fördern.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Bidelon, auf Deutsch Der Verliebten.
چون یاران از آن میماران که در جان مشتاقان شرار اندازد. برارد دستی به شور مستی گذار دل در کوی نگار اندازد. مادی دلانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خاندانی. بیا ساقی شب ما را چراغان گردان، خزان خاطر ما را بهاران گردان. شان یارا از آن میمارا که در جان مشتاقان شرار اندازد. برآرد دستی به شور مستی گذار دل در کوی نگار اندازد. مادی دلانی آتش زبانی در بزم جانان سر از خاندانی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Nowruz-Fest historisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Die ersten Tage des Monats Farvardin gehen für die Iraner mit großer Freude einher, denn ihr neues iranisches Sonnenjahr beginnt. Die Natur hat sich mit Zeichen göttlichen Segens bunt geschmückt. Auch die Iraner möchten an dieser Erneuerung teilhaben. Sie feiern das Eintreffen des Frühlings schon seit der Antike. Das Nowruz-Fest geht in die Zeit vor Christus zurück. Und man vermutet, dass dieses Fest schon mehrere tausend Jahre vor Christus gefeiert wurde. Aber schriftliche Dokumente gibt es erst ab dem ersten Jahrhundert nach Christus, und zwar wird in einem Schriftstück aus der Zeit von Valash dem Ersten, einem Arsakidenkönig, der im ersten Jahrhundert nach Christus geherrscht hat, über die Nowruz-Feiern berichtet. Historiker aber sagen, dass die Palastanlagen nördlich von Shiraz im Ausland als Persepolis und im Inland als Tacht-e-Jamschid bekannt, von den Achämeniten, deren Dynastie vor Christus begann, eigenes für die Nowruz-Feiern errichtet wurden. Dr. Abdul-Hussein Sarin-Kub ist der Meinung, dass das Nowruz-Fest ursprünglich ein Volksfest war und nicht von den Herrschern ins Leben gerufen wurde oder ihnen der Erhalt dieses Festes zu verdanken sei. Über den Zusammenhang zwischen Nowruz und Gesellschaftsleben der Iraner schreibt er: Die Arier empfanden seit alters her eine starke Verbindung zu den Phänomenen der Natur. Sie pflegten für Tag und Nacht oder auch für Wärme und Kälte, Frühling und Sommer besondere Bräuche. Der Kalender und die Reihenfolge der Monate richteten sich im Iran nach den Veränderungen in der Natur. Die meisten ihrer Feste sprechen für einen fröhlichen und optimistischen Geist unter der iranischen Bevölkerung. Das Jahr bestand für die Iraner der Antike aus zwei Jahreszeiten, nämlich Sommer und Winter, wurde aber später in vier Jahreszeiten eingeteilt. Und der Jahresbeginn wurde aufgrund des landwirtschaftlichen Kalenders berechnet. Aufgrund dieser Jahresaufteilung war es dann Frühlingsbeginn, wenn die Natur wieder auflebte und Saatgut gestreut wurde. Hierin wurde auch der Anfang des neuen Jahres gesehen. Die Iraner legten damit auf besondere Weise auf den Frühling Wert und feierten ihn. Anhand der Geschichte sehen wir, dass die Vorbereitungen für das neue Jahr schon im letzten Wintermonat, dem Monat Iswan, 21. Februar bis zum 20. März begannen. Das Neujahrsfest wurde unterschiedlich lang gefeiert, mal 3 oder 5 Tage, mal 10 oder 13. Einmal ganz abgesehen von der Vorgeschichte des Nowruz-Festes sollten wir uns den sozialen Aspekt dieses Festes ansehen. Auf soziologischer Ebene betrachtet trägt das Nowruz-Fest für die Iraner und die Farsi sprechenden Menschen die Botschaft des Wandels in sich. Deshalb vertreten auch einige Denker die Ansicht, die Iraner seien ein dem Wandel zugeneigtes Volk. Wegen seiner geografischen und strategisch bedeutenden Lage war Iran immer Wandlungen ausgesetzt. Dieses Land war eine Brücke zwischen Osten und Westen. Die berühmte Seidenstraße verlief durch den Iran und das Land schuf Zugang zu den freien Gewässern. In der Geschichte haben die Menschen im Iran gezeigt, dass sie für progressives Denken empfänglich sind, nur an den einen Gott glauben und die friedliche Koexistenz mit ihren Nachbarn suchen.
Der Hang zum Wandel unter den Iranern ist Teil ihrer historischen Mentalität. Die iranische Mentalität ist eine Summe von Kultur, Bräuche und Sitten und Überzeugungen, die es von alters her in diesem Land gab, und dazu gehört unabdingbar das Brauchtum des Neujahrsfestes, welches vor 14 Jahrhunderten durch den Islam bereichert wurde. Dr. Said Moidfar iranische Soziologe ist in diesem Zusammenhang der Überzeugung, dass der Islam eines der wichtigsten Momente in der iranischen Mentalität darstellt. Der Islam hat ein bestimmtes Menschenbild. Er fand im Iran rasch seine Anhänger und wurde bald zur Landesreligion. Der Islam wirkte sich tief auf das persönliche und gesellschaftliche Leben der Iraner aus. Der Islam festigt das Zusammengehörigkeitsgefühl durch einige Formen des gemeinsamen Gottesdienens, wie sie beim Freitagsgebet und der Pilgerreise nach Mekka vorliegen. Er regt die Menschen aber auch dazu an, gemeinsam soziale Bräuche zu pflegen. Die Feste, die vor dem Islam auf ihre eigene Weise gefeiert wurden, wandelten sich nach Eintreffen der neuen Religion in ihrer Art und Struktur. Während die Menschen vor Eintreffen des Islams das Neujahrsfest nur zum Vergnügen feierten, gaben sie ihm danach den Geist des gedanklichen Wandelns und der Reinigung von Herz und Seele mit und fügten dem Neujahrsfest wunderschöne neue Aspekte hinzu. Wir sehen, dass die iranische Literatur und Kunst angefüllt ist mit dem Gedanken über die spirituellen Botschaften des Frühlings und zur Pflege von schönen Sitten anregt. Diese Denkweise hat eindeutig mit der islamischen Lehre und den Ratschlägen der großen islamischen Vorbilder zu tun. Imam Ali hat gesagt, der Tag, an dem keine Sünde geschieht, ist Festtag. Dieses weise Zitat nehmen sich die Menschen im Iran zu Nowruz zu Herzen, indem sie gute Taten vollbringen und ihre Seele läutern. Zu Beginn des neuen Jahres wird in Iran gebetet und im Koran gelesen. Die Iraner besuchen ihre Verwandten und Freunde und wünschen sich gegenseitig und für alle Gesundheit und Segen im neuen Jahr. Das Nowruz-Fest geht nicht mit unsinnigem, ungeeignetem Tun, die keinen Wandel im Leben des Menschen hervorrufen, einher. Nowruz ist ein Fest, welches in Erinnerung an Gott und in Begleitung von Sitten mit tiefem Sinn begangen wird. Fragen Sie einen Iraner, wie er den Übergang vom alten zum neuen Jahr erlebt. Er wird sagen, wir reinigen Geist und Seele, Kleidung und Haus vor Eintreffen des neuen Jahres. Wir breiten ein Festtuch aus und schmücken es mit Symbolen des Lebens, des göttlichen Segens und der Spiritualität, nämlich mit der Himmelsschrift, mit einem Spiegel, grünem, Wasser und anderen Dingen von symbolischem Wert. Die Familie sitzt beisammen und wir beten für Glück und Gesundheit von allen. Wir wünschen uns in unserem Gebet einen Wandel in unserem Leben und in uns selber. Und sobald das neue Jahr beginnt, sorgen wir für menschliche Wärme, indem wir uns gegenseitig besuchen. Wir Iraner begehen seit Jahrhunderten unser Neujahr auf diese Weise. Abschließend gratulieren wir nun auch Ihnen, liebe Hörerfreunde, zu diesem Neubeginn und zum Eintreffen des Frühlings. Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.